Gnade und Friede sei mit euch allen von unserem Gott, den Vater und Herrn Jesus Christus. Guten Morgen auch von mir. Guten Morgen meinerseits. Gnade und Friede sei mit euch. Ich habe einfach den Vers herausgezogen, um den es heute unter anderem geht, wie Paulus eine Begrüßung macht. Das ist aber von mir aus ebenso gemeint und das ist kein Wunsch an euch. Ich meine es wirklich so. Aber dazu komme ich gleich noch. Unser heutiger Predigttext, der kommt aus dem Epheserbrief, wie die meisten vielleicht schon gesehen haben, aus dem Epheser die ersten zwei Verse, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Warum der Epheserbrief? Warum wähle ich mir den Epheserbrief aus? Vor einigen Monaten oder ein paar Monaten fingen wir den im Hauskreis an und das hat mich so ergriffen. Und dann dachte ich, nee, irgendwie muss ich mich mal mehr damit beschäftigen und ich habe es getan. Und das lag mir so am Herzen und dachte ich, ja, dann fange ich mit dem Epheserbrief einfach mal an. Ich möchte so Absatz für Absatz, möchte ich im Epheserbrief fortlaufend weitergehen, miteinander mit euch auch den durchgehen. Und um diesen Predigtreihe auch besser folgen zu können, ist das vielleicht hilfreich, den mal zu Hause durchzulesen. Wir schaffen das hier nicht ganz jedes Mal, das zieht sich dann doch. Der Epheserbrief hat 6 Kapitel, es ist nicht viel, für einen Schnellleser in 20 Minuten leicht machbar. Wir haben 4700 Minuten im Monat, mal 30 Minuten dafür zu opfern, echt empfehlenswert. Dazu kann man vielleicht noch den Jakobusbrief auch noch durchlesen, um auch da besser folgen zu können in der Predigtreihe. Ich habe eine Frage zu Anfang an uns alle. Ist die Bibel das inspirierte Wort Gottes? Was denkt ihr? Oh, so viel Zweifel. Ist die Bibel das inspirierte Wort Gottes?
Ja.
Jawohl. Jedes Wort also, das in der Bibel steht, das wir hier drinnen lesen, ob es von Paulus geschrieben steht, ob es von Petrus, von Lukas, von Johannes, von Markus, egal wer das geschrieben hat, die Bibel ist das Wort Gottes, von Gott, unserem Herrn persönlich. Ja? Nochmal.
Ja.
Also, wir sind davon überzeugt. Das heißt, dass Gott durch den Heiligen Geist, durch die Menschen, dass er Menschen gebraucht hat als Werkzeuge, um sein Wort vollumfassend einmal aufzuschreiben. Und auch Paulus hier, der wurde inspiriert durch den Geist Gottes und hat den Epheserbrief geschrieben. Sind wir uns jetzt einig? Unser Predigttext nämlich beinhaltet heute nur die ersten zwei Verse. Man sagt oft, das ist die Einleitung, Begrüßung und Wunsch. Mir geht es zumindest so, und ich weiß, dass es einigen anderen auch so geht, dass man die Einleitung in einem Brief ziemlich schnell einfach überliest. Okay, das ist nur die Einleitung, und dann fängt man an, die Bibel zu lesen, so ungefähr. Aber ihr wisst, wozu ihr gerade alle Ja gesagt habt, richtig? Alles ist das inspirierte Wort Gottes. Macht Gott Sinnloses in sein Wort hinein? Nee, davon bin ich auch nicht überzeugt. Warum steht also so eine Einleitung in der Bibel? Wenn das nur eine Förmlichkeit eines Briefes ist, dann könnte man das auch theoretisch weglassen. Wenn das nur ein Wunsch ist, schön und gut. Mal eine andere Frage, wo in der Bibel finden wir, dass Gott dem Menschen etwas wünscht? Wenn jemand sowas herausfindet, ein Wunsch Gottes an den Menschen, bitte komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich würde gerne die Textstelle sehen. Ich möchte 2. Timotheus 3, Vers 16 einmal vorlesen. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überweisung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Darum denke ich, dass eine Einleitung in einem Brief wir ebenfalls etwas lernen, was Gott uns sagen möchte, dass wir etwas verstehen, dass es uns etwas aufdeckt, weil Timotheus 3, Vers 16 sagt es deutlich. Alle Schrift und nicht nur ein Teil der Schrift, bestimmte Teile nicht. Doch bevor wir in diese Verse mal ein bisschen tiefer hineintauchen, ist es interessant, von wem der Brief ist. Oder so Fragen, an wem ist der Brief gerichtet? Oder vielleicht gibt es noch weitere Informationen, warum dieser Brief geschrieben ist. Denn es macht einen riesen Unterschied, von wem ein Brief kommt. Bekomme ich einen Brief von der Kriminalpolizei oder bekomme ich den Brief von einer Freundin oder meiner Frau? Es macht einen großen Unterschied, ob jemand einen Brief aus dem Gefängnis schreibt oder gerade vom Strand an der Karibik. Es macht einen großen Unterschied, wenn ich schwer verletzt im Krankenhaus liege, vielleicht beide Beine im schlimmsten Fall amputiert wurden oder und ich sage, es geht mir nicht gut oder ich habe Kopfschmerzen und sage, es geht mir nicht gut. Es sind große Unterschiede und darum ist es auch wichtig, um verstehen zu können, um ein bisschen tiefer hineintauchen zu können, den Hintergrund des Schreibers, des Briefes und den Hintergrund von dem Adressaten zu wissen, um ein wenig tiefer verstehen zu können, was meinte er denn damit? Der Brief an die Epheser, ich möchte dazu einfach das ganze erste Kapitel lesen, um ein bisschen einen Überblick auch haben zu können. Epheser Kapitel 1, 1 bis 23. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen, in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, die, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihm zu Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Adressaten, wo der Brief ankommt, das sind die Epheser oder die Gläubigen in Ephesus. Ephesus. Gut, einmal bitte klicken. Danke. Ephesus liegt heute in der Türkei, ist die heutige Türkei, im Westen der Türkei. Es ist circa 70 Kilometer von Izmir. Und der türkische Name heute ist der Name Efes. Ach, guck mal. Bitte? Nee, das Ding geht nicht. Trotzdem Dank. Ja, heute die heutige Türkei, der heutige Name, der gebraucht wird, ist Efes. Selçuk ist ein bisschen weiter rechts daneben. Wir können vielleicht die nächste Karte nochmal. Ja, ist ein bisschen näher. Also das ist eine Karte, wo auch bekanntere Städte sind, die wir schon mal vielleicht gehört oder gelesen haben in der Bibel. Wir haben das Privileg, wir dürfen übernächste Woche in der Nähe von Korinth sein, am Rande. Ephesus damals war die Hauptstadt in der Region Asia. Es war die zweitgrößte Stadt nach Rom. Hatte ca. 300.000 Einwohner gehabt zu der Zeit Jesu oder zu der Zeit, wo der Brief geschrieben worden ist und gehörte zu den vier wichtigsten Städten im Römischen Reich. Bevor die Römer Ephesus einnahmen und sich zur Hauptstadt Asias machen oder Haupthafenstadt im Römischen Reich und Knotenpunkt, hatte Ephesus schon einige Herrscher über sich gehabt. Die erste Erwähnung von dieser Stadt ist im ungefähr 1500 Jahre vor Christus. Dann war es mal griechisch, dann war es mal wieder persisch, dann war es wieder griechisch. Und griechisch wurde es im Jahr 334 vor Christus von Alexander der Großen, da kann man sich so ein bisschen orientieren, ist ein Begriff von der Schule. Und 133 vor Christus wurde Ephesus erst zur römischen Stadt gemacht. Die Römer kamen und haben es eingenommen. Die Großmächte vor den Römern, wir werden gleich dazu kommen, warum diese Information, warum ich sie davon erzähle. Die Großmächte vor den Römern, die Perser und danach die Griechen, als die Griechen dahin kamen, die haben viele Ephesus gab es so an sich noch nicht, aber die haben viele Dörfer drumherum, haben sie zusammengelegt zu einer Stadt in der Nähe von einem Tempel, der schon dort stand. Der Tempel der Artemis. Und somit haben die Großmächte haben dann viele Kulturen aus vielen Dörfern. Also man kann das ein bisschen vielleicht vergleichen, wenn man in die Schweiz geht, ist das so, dass man von Städtchen zu Städtchen, man fährt nur ins nächste Städtchen und die haben schon Dialektunterschiede. Minimale Unterschiede sind vorhanden. Hier ist das vielleicht ein bisschen weniger, aber in der Schweiz, das fällt ein bisschen auf. Und dort hatten diese Städtchen auch ihre eigenen Götter gehabt. Und wenn alle zusammengepfercht werden zu einer Stadt, dann passiert es, dass viele kleine Götter oder ihre Götter mitgebracht werden in diese Stadt hinein. Und somit die Stadt Ephesus, die hatten nicht einen Gott, sie hatten nicht zwei Götter, sie hatten bis über 50 Götter, ein Vielgötterglaube. Und der Hauptgott oder die Hauptgöttin war Artemis, die war unter den Griechen, unter Artemis bekannt, aber nachher haben die Römer sie umbenannt zu Diana. Diana ist vielleicht eher ein Begriff. Das war ebenfalls die gleiche Göttin wie bei den Römern, die Fruchtbarkeitsgöttin. Die Hauptstadt des Okkultismus war die Stadt Ephesus. Magie, Esoterik, Hexerei, Götzendienst, das war an der Tagesordnung. Menschen aus der ganzen Welt, weiß man heute, kamen von überall her, aus Asien und vom Westen, vom Osten, vom Norden, vom Süden, kamen nach Ephesus, um Hexerei und Zauberei zu erlernen. Es gab viele Schulen davon. Und das höchste Zaubergebet war das Ephesia Grammata, der Zauber der Diana, wer den konnte. Das war der stärkste Zauber, der damals angewendet werden konnte. Heute, wenn man einen Zauberer sieht, ist das eher eine Kunst, ein Trick, der irgendwie gemacht wird. Also was wir so vielleicht von Zauber kennen. Aber Zauber und Hexerei hat ein bisschen anders stattgefunden. Es war dämonisch. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 19. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen zu. Nächstes Bild. Ungefähr so sah der Tempel der Diana oder der Artemis aus. Seht ihr die Menschen da nebenan? So ganz kleine. Und das ist der Tempel. Noch ein Bild weiter. Nochmal ein bisschen ein gewaltiges Gebäude. Dieses Gebäude gehörte zu den sieben Weltwundern. Es war das größte Gebäude im Römischen Reich für die Göttin Artemis oder Diana. Noch ein Bild weiter. Das ist das Theater. Heute gibt es leider nur von den ganzen Gebäuden Ruinen. Leider oder vielleicht auch gut. Das ist das Theater, wo unter anderem auch Paulus gesprochen hat, wo er gepredigt hat. In dieses Theater passen 16.000 Menschen rein. In diesem Theater hat auch nach Apostelgeschichte dieser Aufstand stattgefunden, wo Paulus, wo die Menschen sich aufregten, weil ihre Diener oder ihre Arbeiter zum Glauben kommen und dabei irgendwie der Geldfluss nicht mehr stimmt. Und dann regen die sich auf, weil Paulus da Probleme bereitet. Er bringt da was rein, was ihre Geschäfte zerstört. Der Verfasser ist Paulus selbst, habe ich schon einige Male erwähnt. Paulus selbst ist der Verfasser und der Überbringer ist Tychikus. Das lesen wir im 6. Kapitel. Sowohl im Apostelgeschichte, in Kapitel 4, lesen wir das nach, dass Tychikus nachher der Briefüberbringer ist. Der ist unterwegs mit Onesimus, er bringt einige Briefe, macht eine Rundreise und bringt diese Briefe dann an die Städte Ephesus, Kolossa. Und dieser Brief oder diese Briefe wurden ungefähr 60 nach Christus geschrieben. Paulus befand sich in Gefangenschaft in Rom. Das können wir nachlesen, dass er gefangen war, dass er in Ketten war in Kapitel 6, in Kolosser 4. Paulus leidet, wissen wir, als er diesen Brief schreibt. Paulus geht es wirklich nicht gut. Und wenn einer aus dem Gefängnis schreibt, bitte betet für mich, mir geht es nicht gut, dann bekommt dieser Brief nochmal einen anderen Wert. Er sitzt gefesselt im Gefängnis. Aber wenn wir diesen Brief lesen, merkt man manchmal nicht, dass er im Gefängnis sitzt, weil er einen Frieden hat. Gnade und Frieden sei mit euch, sei mit denen, die in Ephesus sind. Wie ist diese Gemeinde entstanden? In Apostelgeschichte 18, Vers 19 ist Paulus am Ende seiner zweiten Missionsreise, kommt in Ephesus an, ist dort ein paar Tage. Es bekehren sich Menschen, der ist dort mit Aquila und Priscilla, kommt zum Glauben und sagt, ich muss weiterziehen, ich muss nach Jerusalem, ja, ich gehe nach Jerusalem zum Fest. Paulus geht, in dieser Zeit sind Aquila und Priscilla da, dann taucht da auf einmal ein Apollos auf, der verkündigt ebenfalls das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben, das sind so ein paar Sachen, da hören Aquila und Priscilla den Apollos zu und sagen, das stimmt noch nicht so ganz, komm, wir setzen uns mal zusammen. Sie unterrichten ihn, unterweisen ihn und Apollos, ein Evangelist durch und durch, verkündigt weiter und zieht weiter nach Korinth. In der Zeit sind aber Menschen zum Glauben gekommen. Als Paulus aber in Jerusalem dann das Fest zu Ende war, tritt Paulus die nächste Missionsreise an, die dritte, und kommt nach Apostelgeschichte 19 wieder nach Ephesus und bleibt dort zweieinhalb Jahre ungefähr dort, verkündigt das Evangelium, verkündigt die wunderbare Botschaft von unserem Herrn und Menschen kommen zum Glauben. Das Erste aber, was Paulus dort antrifft, sind 12 Männer in Ephesus. Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist schon bekommen? Und die sagen, wir haben noch nie was von ihm gehört. Die sind zum Glauben gekommen, aber wer ist der Heilige Geist? Warum das wichtig ist und warum das so interessant ist und warum Gott das in seinem Wort so erwähnt, ist, zurück zur Stadt. Die Stadt hat viel Götterglaube, Zauberei, Dämonenwelt ist dort präsent und auch gewollt. Die Magie, die Hexerei. Und da ist ein Geisterunterschied relevant. Habt ihr den Heiligen Geist schon bekommen, steht da. Nicht habt ihr irgendeinen Geist schon bekommen, habt ihr den Heiligen Geist schon bekommen. Ach, den gibt es auch. Paulus sagt ja, er tauft sie, sie bekommen den Heiligen Geist und verkündigen das Evangelium in Vollmacht. Paulus geht in die Synagoge in Ephesus, 3 Monate lang lehrt er, predigt er und irgendwie wird das den dort nicht so angenehm, die freuen sich gar nicht so drüber. Ein paar im Tempel bekehren sich, in der Synagoge bekehren sich, aber den Oberen, denen gefällt es gar nicht. Und nach 3 Monaten haben die so Anstoß an ihn genommen und Paulus geht raus. Und dann lesen wir, dass er weitergeht und eine Räumlichkeit sucht, weil die Juden in der Synagoge ihr Herz verstockten. Paulus trennt sich mit seinen Jüngern, die an den Jesus zum Glauben gekommen sind in der Synagoge, und geht zu einem gewissen Tyrannus, lesen wir. Es ist wahrscheinlich ein Philosoph oder ein Rhetoriker, ein Lehrer, der eine eigene Schule hat und die Menschen darunter unterweist, und er sagt, bei mir in der Schule kannst du lehren. Diese Räumlichkeiten kannst du nutzen, und Paulus sagt, super. Und er lehrt dort, und wir lesen, dass er 2 bis 2,5 Jahre in Ephesus war und er lehrt. Er hat Räumlichkeiten von einem Philosophen und Rhetoriker bekommen und darf dort allen Schülern, alle, die wollen, darf er lehren. 2 Jahre lang. Und wir lesen auch, dass in Ephesus werden Wunder genannt. Sie berührten den Tüchlein von Paulus und Menschen werden gesund. Selbst die Schweißtropfen von Paulus heilen Menschen, was so sehr, sehr ungewöhnlich ist. Sie berühren den Gürtel von Paulus und werden gesund. Und böse Geister fahren aus. Es wird dort explizit erwähnt. Und die Folge davon ist, weil das etwas Besonderes ist, was man so in dem Ausmaß nicht kennt, in Apostelgeschichte 19, Vers 17, lesen wir, dass das alles passierte, wurde bekannt, die in Ephesus wohnen, allen in Ephesus, nicht wieder ein paar, sondern allen wurde das bekannt, was dadurch Paulus passiert, und Furcht fiel auf sie. Und jetzt kommt's. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen in Ephesus. Da ist was anderes. Da sind so viele Zauberschulen, alles Dämonen, alles da, aber das ist was Besonderes. Und sie erfahren, geraten in Furcht, die Stadt gerät in Furcht und sie preisen den Namen des Herrn Jesus Christus. Und die, die gläubig geworden sind, sie bekannten ihre Taten, lesen wir weiter. Und das möchte ich auch weiterlesen, Vers 18 und 19, Apostelgeschichte 19. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Wenn man das heute umschlagen würde, sind das 3,2 Millionen Euro. Und sie kamen, das könnte man schon, ich verkauf's denen, könnte ich Kohle machen. Nein, ich will auch nicht, dass mein Nächster das tut. Ich will nicht, dass mein Nächster irgendwie daran teilhat. Ich will, dass das komplett verbrannt wird. Ich will es vernichten, weil es gegen Gott ist. Und der Wert ist 3,2 Millionen Euro. Also ich könnte mir so einiges heute davon leisten. Gemeinde entsteht. Und an diese Gemeinde, an diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, schreibt Paulus diesen Brief. So viel zum Hintergrund. Ein bisschen was aber so relevant ist, um gerade im Kapitel 1, wie Paulus einsteigt, in die Tiefe verstehen zu können. Gott ist genial, wie er etwas aufbaut und dass er jeden Menschen erreicht, genau so, damit er es verstehen kann. Der Epheserbrief ist in zwei Hauptteile geteilt, Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6. Paulus schreibt von dem, was Gott für uns getan hat, also ich habe es überschrieben mit Gott für uns, Kapitel 1 bis 3. Er schreibt auf, in welcher Stellung wir stehen als Gläubige und welches Werk Christus eigentlich in uns gewirkt hat, die wir gläubig an ihn geworden sind. Und dann endet er in Kapitel 3 mit dem Wort, das wir alle heute schon mal gesprochen haben. Ich denke mal, alle, die heute hier sitzen, mit dem Wort Amen. So ist es. So sei es. Und der zweite Teil ist von Kapitel 4 bis Kapitel 6, bis Ende Kapitel 6. Da zeigt Paulus auf, wie wir jetzt praktisch werden. Gott für uns, Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6, wir für Gott. So habe ich das mal überschrieben. Weil Paulus in Kapitel 4 mit dem Wort so beginnt. Und das ist so, jetzt spreche ich euch an, jetzt spreche ich uns Gläubigen an. Erstmal habe ich die ganze Zeit über Gott geredet. So ermahne ich euch nun. Jetzt geht es um uns. Jetzt geht es um die wir gläubig geworden sind. Wer kennt einen guten Arbeitgeber hier? Meine Frage noch eine. Wer von uns kennt oder hat einen guten Arbeitgeber? Okay, die Selbstständigen natürlich. Okay, ich nehme mal jetzt einfach an, Andreas, du bist ein guter Arbeitgeber. Andreas ist ein Arbeitgeber, den man sich nur im Traum vorstellen kann. Wer würde gerne bei Ihnen arbeiten? Ja, ich auf jeden Fall, ne? Wenn das mein Traumvorstellen von Arbeitgeber ist oder der beste Arbeitgeber, den man sich wünschen kann, dann würde ich auch gerne bei Ihnen arbeiten. Wenn ich also so einen guten Arbeitgeber habe, dann ist es doch ein Privileg, bei Ihnen arbeiten zu dürfen, oder? Es ist ein Privileg, einen richtig guten Arbeitgeber zu haben. Und Paulus erklärt diesen, nicht Arbeitgeber, diesen guten Gott, den wir haben. Kapitel 1 bis 3. Und sagt, es ist ein Privileg, diesen Gott als Vater, diesen Jesus Christus, der uns errettet hat von allem, zu haben. Also, nun ermahne ich euch, es ist gut, dient ihm, lebt für ihn. Und in Kapitel 4 bis 6 schreibt er dann auf, wie wir für ihn zu seiner Ehre, um sein Wohlgefallen uns hingeben können. Es ist genial. Wir für Gott. Die Aussage des Epheserbriefes oder das, worum es da hauptsächlich geht, ist die Gemeinde. Was ist Gemeinde? Gemeinde sind nicht, da sind die Juden, hier sind die Heiden, sondern Gemeinde ist dieses Geheimnis, was Paulus nachher auch offenbart in den folgenden Abschnitten. Es ist ein Geheimnis, dass nicht nur die Juden Gottes Volk sind, sondern wir sind zusammen Gottes Volk. Das ist ein Geheimnis. Paulus offenbart etwas Neues, was wir im Alten Testament noch nicht finden, sagt er. Das war noch nicht. Das hat mir Jesus persönlich, hat mir dieses Geheimnis offenbart und ich verkündige es euch. Und in Kapitel 6 sagt er, und betet, dass ich auch den weiteren Menschen dieses Geheimnis offenbaren kann. Das ist so ein bisschen der Überblick über den Epheserbrief. Könnt ihr das Bild bitte ausmachen? Und so kommen wir jetzt zur Einleitung. Was hat das eigentlich mit der Einleitung auf sich? Kapitel 1, Verse 1 und 2. Wir beginnen mit diesen Versen. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen oder die Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Paulus gibt sich hier einen Titel. Wenn wir die Briefe alle mal durchschauen, fängt Paulus nicht immer gleich an. Er sagt mal in Philipperbrief Knecht Jesu Christi, er sagt nicht Apostel. In anderen Briefen schreibt er auch Apostel. Aber dann gibt es da vielleicht 7 Verse. Und Paulus, der macht doch Unterschiede in der Einleitung und nennt sich hier Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Ein Apostel ist ein Gesandter, ein Botschafter, ein Verkündiger der guten Nachricht, ein Bevollmächtigter, der durch Christus selbst, das können wir in der Apostelgeschichte 9 nachlesen, sagt Paulus, Christus selbst hat mich in diesen Dienst gestellt. Nicht ich, ich bin ein Apostel. Nein, Christus selbst ist mir begegnet und hat mir dieses Amt verliehen und diesen Dienst zu tun. Das macht einen Apostel aus. Deswegen ist das Apostelamt heute nicht mehr gegeben. Ein Apostel war der, der gesehen hat diesen Jesus Christus. Der ihn persönlich, auch den irdischen Jesus gesehen hat. Der Jesus begegnet ist, lesen wir in 1. Korinther 9, Vers 1, 15, Vers 8, wo Paulus das so deutlich erklärt. Einer, der durch Wunderzeichen Christus bezeugt, ein Botschafter Jesu Christi selbst. Mit diesen Wunderzeichen haben wir gerade festgestellt in Kapitel 19 in Apostelgeschichte. Besondere Wunder, etwas Außergewöhnliches. Und dann sagt er weiter, ich bin der Botschafter von Christus selbst in den Dienst gestellt, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen, an die Heiligen und Treuen. Das Wort ist gut, das kam heute schon sehr oft vor. Dachte ich, wusstet ihr das? Hammer. An die Heiligen und an die Treuen. Diese Aussage, was Paulus hier bringt, widerspricht eigentlich dem Verständnis, wenn man so ein bisschen schaut, in der katholischen Kirche. Heilige sind nicht, die ein vorbildhaftes, ein gutes Leben geführt haben oder die aufgefallen sind durch einen guten Lebensstil. Sonst wird Paulus die Briefe, der Korintherbrief wäre richtig mies. Ein Heiliger ist nicht einer, der besonders glaubensstark ist. Wow, das ist ein Heiliger. Nee, das ist nicht unbedingt ein Heiliger. Paulus schreibt hier nicht an Supergläubige. Paulus gibt den Gläubigen hier einen Titel. Erstmal sein, ich bin ein Apostel und ich schreibe an die Heiligen, die in Ephesus sind. An alle Heiligen und Gläubigen in Jesus Christus. An alle, die in Christus selbst sind. An alle, die Christus Jesus als ihren persönlichen Erretter angenommen haben. Ein jeder, der glaubt, dass Jesus, als er verspottet, geschlagen und gemartert wurde und ans Kreuz genagelt wurde, aber dann wieder auferstanden ist am dritten Tag. Das seid ihr, das sind die Heiligen. An jeden, der glaubt, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben ist, das sind die Heiligen. An jedem, der Christus Jesus seine Sünden bekannt hat, der Frieden mit unserem Vater Gott im Himmel hat, durch Jesus Christus hindurch, das sind die Heiligen. An jeden, der sein Leben Christus Jesus anvertraut hat. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, der seinen Fokus nicht auf seine Karriere, nicht auf sein Leben, nicht auf seinen Wohlstand, nicht um seinetwillen richtet, sondern der sein Leben ganz auf Gott ausrichtet, jeden Tag neu. Du hast so viel für mich getan, Kapitel 1 bis 3. Herr, ich möchte dir dienen, Kapitel 4 bis 6. Ein jeder ist ein Heiliger, der versiegelt ist durch den Heiligen Geist. Kapitel 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Da ist ein Siegel Gottes drauf und das kann keiner öffnen. Das sind die Heiligen, an die Paulus hier spricht. Es ist interessant, in Apostelgeschichte 19, die 12 Männer, die Paulus begegnet, die den Heiligen Geist nicht haben. Jetzt wird es interessant. Paulus sagt, habt ihr den Heiligen Geist? Weil sie gläubig sind, sie glauben. Sie sagen, nein, wer ist das? Dann kommt. Und er tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Und da steht, sie bekamen, werden erfüllt und bringen das Evangelium weiter in ganz Ephesus. Das sind die Heiligen Gottes. Nicht die von Menschen als Heilige bezeichnet werden. Nicht die von Menschen oder von der Kirche heilig gesprochen werden, sondern die von Gottes Geist versiegelt sind. Die Gläubigen, das sind die Heiligen. Ein jeder, der Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter angenommen hat, der trägt den Siegel Heiliger in Christus Jesus. Ich bin heilig, weil Gottes Geist in mir wohnt und mich versiegelt hat. Meine erste Frage an dich persönlich heißt, bist du ein Heiliger in Christus Jesus? Bist du ein Kind Gottes, zu dem Gott hier auch spricht? Gehörst du zur Familie Gottes? Bist du versiegelt durch den Heiligen Geist? Heute gibt es die Möglichkeit, frag dich das. Weil alle, die dieses Siegel tragen, die kommen auch dahin, an wem sie glauben. Wo das Siegel nicht ist, wird im Himmel bei Christus Jesus niemals sein. Paulus geht weiter. Er sagt an die Heiligen und Treuen, an die Gläubigen, Treuen, was wir heute so oft gehört haben. Hammer, ey. Wer sind die Treuen? Was ist denn treu? Paulus fängt hier im ersten Kapitel, in den ersten Versen, teilt er sein Buch schon mal ein. Durch Gottes Geist, 1-3, sind wir Heilige. Das hat Gott für uns gemacht, durch seinen Geist. Und dann sagt er, die Gläubigen, die Treuen, die treu ihm nachfolgen, Kapitel 4-6, wir für Gott. Kapitel 1-3, Gott für uns, die Heiligen. Wir sind heilig durch den Geist Gottes. Und Kapitel 4-6, und wir wollen treu ihm dienen, Gott für uns, wir für Gott. Wenn ihr das nächste Mal einen Brief schreibt, wer würde sich nennen und bei der Begrüßung sagen, ich, Jonathan Dick, bin ein Heiliger Gottes und ich schreibe dir? Oder irgendwie so. Ein Titel. Wir haben einen Titel in Christus. Versiegelt in Christus. Ich würde gerne die Reaktion sehen, die der Leser dann hat. Aber unser Titel ist, dass wir Heilige sind. Jetzt, heute. Bis in Ewigkeit, Heilige Gottes. Und im zweiten Vers steht, Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was sagen oder was machen wir, wenn wir jemandem etwas schreiben? Oder was wünschen wir jemandem, dem wir begegnen zum Geburtstag oder auch im Alltag? Was wünschen wir? Was würdet ihr wünschen? Was sagt man so? Alles Gute. Natürlich. Gesundheit. Erfolg, jawohl. Ein langes Leben. Und nachher am Gottesdienst einen schönen Sonntag. Gottes Segen wünschen wir. Das klingt fromm und gut. Da kommt Gott vor. Also kann es ja nur gut sein. Und das habe ich auch schon sehr oft gewünscht und das werde ich auch weiter wünschen. Bitte versteht mich da nicht falsch. Aber ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche die Katze im Sack, such dir aus, was du willst. Oder? Was wünschen wir eigentlich? Schon mal die Frage gestellt, was wünschst du eigentlich, wenn du Gottes Segen wünschst? Und warum schreibt Paulus hier, Gnade und Friede sei mit euch? Weil Paulus sein Gegenüber kennt. Paulus weiß, was die Epheser benötigen. Er weiß, was wichtig ist. Er weiß, was alle Heiligen, wie er sie vorgenannt hat, am nötigsten brauchen. Was heißt Gnade? Was wünscht er? Ja, wünschen. Nein, sagt er nicht. Er wünscht nicht. Da steht nicht wünschen. Was heißt Gnade? Gnade hört sich vielseitig an, aber ist sehr genau. Gnade heißt Gunst, die ohne Erwartung von Gegenleistung gewährt wird, wenn man es genau nimmt. Die Freimütigkeit, dem Nächsten, seinem Gegenüber, seinem Nachbarn, das Beste zu wollen, nicht nur das, sondern auch zu geben. Eine wohlwollende Freigebigkeit Gottes ist das auch mit in Ephesern. Und die zweite Aussage oder das zweite ist, was Paulus da sagt, ist Friede, Gnade. Können wir nochmal die erste Folie bitte anblenden? Gnade und Friede sei mit euch. Nicht wünsche ich euch, es sei mit euch. Was bringt es, wenn wir einer Person Gesundheit wünschen, nächsten Tag hat sie einen Arzttermin, geht dahin und kriegt die Diagnose Krebs? Was hat dieser Wunsch gebracht? Es ist hart, aber was bringt dieser Wunsch? Matthias, ich wünsche dir einen Ferrari. Wird er einen bekommen? Ja, wenn ich das finanziere. Was bringt es, wenn ich meinem Nächsten Frieden wünsche und am nächsten Tag bricht der Krieg aus oder ein Ehestreit? Was bringt es ihm? Es klingt gut, ja, toll. Ja, ich sage nicht, ich bin gegen Wünschen. Es ist auch tröstend. Es richtet auch einen auf. Es hilft einem im Moment. Paulus gibt aber hier keinen Wunsch weiter. Paulus gibt nicht nur irgendwelche Floske, die er da bringt, sondern wir lesen in Kapitel 1, ein bisschen weiter, ab Vers 15, lesen wir, dass er auch dafür betet. Paulus steht für diesen Wunsch, in Anführungsstrichen, steht er ein für die Epheser. In Kapitel 3, ab Vers 14, lesen wir es ebenfalls. Paulus sagt nicht, Gnade und Friede sei mit euch und tschö. Nein, er sagt, Gnade und Friede sei mit euch. Und dann sagt er in Vers 15 im Kapitel 1, darum lasse ich auch nicht nach, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Paulus sagt nicht einfach irgendwas, sondern er geht vor Gott und sagt, ich bete auch dafür. Ich stehe dafür ein. Kapitel 3, Vers 14 steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und geht weiter. Das ist mein Gebet. Warum ist er sich so selbstsicher, dass sei mit euch da steht? Nicht werde hoffentlich, eventuell, wenn Gott es erlaubt? Das sagt er ja nicht. Wenn wir in Johannes 16 nachlesen, und die vorherigen Kapitel. Und Jesus wiederholt immer wieder zu seinen Jüngern, bevor er leidet, bevor er stirbt, bevor er zum Vater geht und verherrlicht wird. Wiederholt Jesus immer wieder. Betet in meinem Namen. Ich persönlich stehe bei Gott ein, dass es geschehen wird. Wenn ihr meinen Willen gemäß betet, dann werde ich alles dran tun und es wird in Erfüllung gehen. Paulus betet im Namen Christi. Weil er weiß, es ist Gottes Wille, dass sie Gnade in der Erkenntnis bekommen. Das erklärt er, aber da kommen wir bei den nächsten Predigten dran. Worin? Er betet um die Gnade in der Erkenntnis, dass sie wachsen, dass sie in der Liebe bleiben. Ich bete darum und um diese Gnade flehe ich bei unserem Vater. Dass ihr standhaft bleibt, dass ihr Liebe untereinander habt. Darum sagt er nicht, ich wünsche euch was, sondern das ist mit euch, denn das ist Gottes Wille und ich kämpfe darum im Gebet, dass es bei euch geschieht. Und Gott wird sich selbst nicht widersprechen. Gott wird dieses Gebet erhören. Und er hat es schon erhört, so wie wir das auch lesen, dass eine Gemeinde entstanden ist, dass sie sich völlig hingeben für Christus und den ganzen irdischen Wert, 3,2 Millionen mindestens, verfeuern und sagen, das ist nicht wert, Christus ist es wert. Aber von welchem Frieden spricht er dann hier? Das ist die Gnade. Ihr seid in Frieden mit Theos, das ist griechisch für ein Gott, ein Gott. Wissen wir nochmal die Geschichte von Ephesus? Über 50 Götter. So viele Götter. Ihr seid in Frieden, der Friede sei mit euch, mit diesem einzigen, wahrhaftigen Gott. Nicht mit den vielen Göttern, die da drum, sondern den einzigen, wahrhaftigen Gott, der über allen steht. Und Paulus fängt hier an, das ist eine Ermutigung. Viehgötterglaube, da sagt man Theoi, das sind viele Götter. Und das betont Paulus im zweiten Vers. Ganz am Anfang, bevor ich diesen Brief weiterschreibe, das muss grundlegend sein. Das ist unser Halt, das ist unser Glaube und deren Kinder sind wir von diesem Christus. Der wahrhaftig einzige Gott, dessen Heilige ihr seid, mit diesem Gott habt ihr, seid ihr in Frieden, er ist euch gnädig und wohlgesonnen. Ihr braucht ihn nicht mehr zu besänftigen. Ihr braucht ihm nicht mehr irgendwie versuchen, gerecht zu werden. Deswegen fängt er im Kapitel 1 auch, ihr seid gesegnet in Vers 3 mit allen geistlichen Segen. Es ist ein Widerspruch zum Glauben an Götter, weil ich bringe den Göttern erstmal Opfer und hoffe, dass sie mir gnädig sind. Und Paulus fängt verkehrt herum an, so wie es mit dem wahrhaftigen Gott ist. Gott hat zuerst gegeben alles. Und ab Kapitel 4, dann geben wir zurück. Der Friede, von dem Paulus hier spricht, ist vielleicht einmal bekannt geworden durch Philipp Miekenbecker. Philipp Miekenbecker, das ist so ein YouTuber, der war ja weltbekannt, der hatte so ein Loch in der Brust gehabt und ist gestorben. Die meisten kennen ihn vielleicht. War sehr bekannt und war auch in den Medien, wo das alles gezeigt. Kurz bevor er gestorben ist, wurde er gefragt, ob er Christ wäre. Er sagt auf jeden Fall, ein wiedergeborener Christ. Und er ist ein Zeugnis von diesem Frieden, den Gott schenkt. Und die fragen ihn, warum hast du so eine Ruhe? Warum hast du so einen Frieden? Er sagt, Gott nimmt Schweres nicht weg, aber er trägt uns dadurch. Er ist kurz vorm Tod. Und dann fragen sie ihn, hast du keine Angst vor dem Tod? Was passiert? Ach, ich bin sehr entspannt. Nach dem Tod wird es auf jeden Fall nicht langweilig sein. Er war völlig entspannt mit seinen Worten ausgedrückt. Er hatte Frieden, weil ich weiß, wohin ich gehe. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich bin entspannt. Aber wenn du nicht weißt, wohin du gehst, dann würde ich dir raten, dann würde ich aber richtig, also ich wäre verrückt geworden. Ich bin entspannt. Es gibt so ein Lied, ich weiß, an welchen ich glaube. Das ist Christus, der mich versiegelt hat. Das ist Frieden, den nur Gott gibt. Das ist Frieden, den Gott gibt und uns in schwierigen Lebenslagen entspannt, in Anführungsstrichen, sein lässt. Das ist der Frieden, den dieser Philipp, unser Bruder im Herrn, bald sehen wir uns, der bei Gott schon ist, dass dieser war in ihm drin. Johannes 14, Vers 27 spricht Jesus zu den Jüngern. Er sagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt den gibt. Euer Herz erschrecke nicht, bleib entspannt. Verzag nicht, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden, der bis in die Ewigkeit reicht. Das ist der Frieden, den Paulus hier meint, der im Gefängnis sitzt, dem es nicht gut geht. Später erwähnt er, betet für mich bitte. Und er redet von einem Frieden, den die Welt nicht gegeben hat, sondern Christus allein. Wünschen wir etwas? Segnen wir oder wünschen wir Segen? Gnade und Friede sei mit euch. Oder wenn du eine Karte schreibst und etwas aufschreibst, stehst du für diese Person bei Gott ein? Wünschen ist keine Theorie, wenn ich das jetzt mal beim Wünschen lasse. Wünschen ist praktisch. Wünschen ist, dass wir bei Gott einstehen und seinem Willen gemäß für diese Menschen, den Menschen, die Gemeinde, den Missionar beten. Wünschen ist immer praktisch. Paulus zeigt uns noch auf hier. Meinst du es wirklich ernst, wenn du jemandem was sagst, einen Wunsch gibst? Oder ist das nur eine Floskel? Unnütze Worte reden. Und wenn wir Gottes Segen wünschen, einfach als Floskel, dann missbrauchen wir seinen Namen und meinen es nicht ernst. Wenn du Gottes Segen wünschst, meinst du es wirklich ernst? Johannes 14, Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Nicht eventuell, das will ich tun. Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Es geht wieder um Gott. Und Jesus sagt auch weiter in anderen Versen im Johannesevangelium, dass der Wille meines Vaters und mein Wille, sie stimmen überein. Johannes 10 sagt er, ich und der Vater sind eins. Und wenn Gott etwas will, dann passiert es. Können wir in 1. Mose Kapitel 1 lesen. Wenn Gott möchte etwas, dann geschieht es. Wenn Gott ausspricht, dann passiert es. Und Jesus sagt, ich will. Betet meinem Willen gemäß und ich werde es tun. Aber irgendwas fehlt noch. Wir hatten jetzt Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nicht nur dem Vater, sondern dem Christus, dessen Braut ihr seid. Ihm gehört ihr. Ihm gehört ihr und er lebt in euch durch den Geist. Wir gehören Christus, wir gehorchen ihm. Ihr Treuen, sagt er, ihr Gläubigen, ihr Treuen, die, die ihm gehorchen, die ihm nachfolgen. Durch Christus dürfen wir leben, durch Christus haben wir Frieden mit Gott, dem Vater im Himmel. Das war die Einleitung in den Epheserbrief. Ich dachte immer, das wären nur zwei Verse. Aber es steckt mehr drin. Ich war erstaunt, was Gott in seinem Wort reinschreibt. In zwei Versen die Einleitung, wo ich meistens bei Vers 3 angefangen habe. Ich möchte nochmal zusammenfassen mit den Fragen: Trägst du den Namen Heiliger? Trägst du den Titel Heiliger in Christus Jesus? Oder willst du ihn tragen? Wenn Christus in dir wohnt, wenn du ein Kind Gottes bist, und versiegelt durch den Heiligen Geist, dann bist du ein Heiliger in Christus. Wenn du es noch nicht bist, aber es werden möchtest und an Jesus Christus, der gestorben ist und auferstanden ist, um unsere Sünde willen, dann kannst du es auch heute tun. Martin, mit Sicherheit dürfen alle auf dich zukommen. Auf uns, fragt Geschwister, fragt einfach, ich möchte. Und ihr werdet jemanden finden, der mit euch vor Gott treten wird, euch ermutigen wird, sodass Gott sein Siegel in dich hineinlegt. Nur der Frieden mit Gott hat, der ist ein Heiliger. Nur der Frieden mit Gott hat, so wie Gott es auch meint, der ist ein Heiliger und nicht, wie ich mir das vorstelle. Und die zweite Frage ist, was ist für dich das Wichtigste? Gesundheit, Glück, irgendwelche Wünsche? Oder Gnade und Friede von Gott für dich und deinen Nächsten, für deine Gemeinde? Ist Jesus dein Herr? Bist du in Frieden mit Gott? Wenn du jemandem was wünschst, ist das eine Floske? Missbrauche ich Gottes Namen? Oder meine ich es ernst? Und steh dafür bei Gott ein, dass Gott wirksam wird in den Menschen, in der Erkenntnis seiner selbst. Ich möchte gern noch beten zum Abschluss.